Heute ist mein Thema, wie erleben wir Jesus? Das ist mein Thema. Ich möchte einfach dieser Frage nachgehen, wie erlebe ich Jesus? Wo erlebe ich Jesus? Wann erlebe ich Jesus? Unter welchen Umständen erlebe ich Jesus? Also Jesus kann man erleben, aber wie? Wie offenbart sich Jesus zu uns? Das ist mein Thema, dieser Gedanke, dem möchte ich nachgehen. Er offenbart sich als in unseren Tälern, er offenbart sich in unseren Niederungen, in unseren Enttäuschungen und Entmutigungen, in unseren Tiefen. Wie offenbart sich Jesus? Das ist mein Gedanke, denn das beschäftigt mich auch, denn ich möchte Jesus erleben, ich möchte Jesus erfahren, ich möchte näher zu Jesus kommen. Und dieser Frage gehe ich heute nach. Eigentlich, Jesus begegnet uns von der Stunde der Geburt bis zur Stunde unseres Todes. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist in der Zeit, also in der Chronos, und er ist Zeit in unseren Hoffnungen, er ist in der Zeit unserer Träume, er ist in der Zeit unserer Kämpfe, er ist immer bei uns. Wir merken das bloß nicht, wir kapieren das nicht, wir registrieren das alles gar nicht, dass er bei uns ist. Und eigentlich da, wo ich mich bewähren muss, in der Lebensschule, hier begegnet mir Jesus. Halleluja. Ich bin so begeistert von Jesus, dass er mein Leben ausfüllt und meine Zeit ausfüllt, meine Tage ausfüllt. Ich bin ja durch Jesus bereichert. Wir erleben Jesus, wenn wir uns einfach Zeit für uns nehmen und wenn unsere Zeit reif ist. Wenn wir so weit gekommen sind und plötzlich in der Not, ich rufe ihn an und er errettet mich. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet, egal wo er ist, wie es ihm geht, wie er sich empfindet oder wie er sich fühlt und so weiter. Ja, wenn wir uns Zeit nehmen für Jesus. Aber die meisten Leute nehmen sich Zeit, keine Zeit für Jesus. Sie denken ja, Gott kümmert sich nicht um uns. Doch, Jesus kümmert sich jeden Augenblick für uns. Welch ein Freund ist unser Jesus, haben wir gesungen. Und er ist ein guter Freund. Nur wir denken, Gott ist unser Feind. Gott widersteht uns. Gott mag uns nicht. Ja, Gott hat uns verlassen. Er kümmert sich nicht nach um uns. So wie wir gestern gehört haben vom Gideon. Wo ist der Herr? Wo sind die alten Zeichen? Wo sind die alten Wundern von früher? Wo ist die Offenbarung Gottes? Gott offenbart sich, bloß wir kapieren es nicht, wir sind zu religiös und wir denken, es muss ein besonderes Wunder passieren, ein Toter muss auferstehen oder irgendetwas Besonderes muss passieren. Nein, Jesus ist bei uns, selbst wenn es nichts passiert. Alle Tage ist er bei uns. Sonntags, Montags, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstags, egal welchen Tag, egal wie es bei uns aussieht, er ist bei uns. So, wir haben vor Jahren mal einen Gottesdienst gehabt und da gab es eine Prophetie. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Jesus kommt zu uns, wenn wir reif sind, wenn wir soweit sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ging, aber bei unseren Kindern wurden getestet, die mussten die Hand über den Kopf strecken und sobald sie das Ohr berühren konnten, waren sie schulreif. Und die Frage ist, bist du schon schulreif? Du kannst dich ruhig testen, bist du schon schulreif? Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Wenn der Schüler lernfähig ist, wenn der Schüler es begreift, wenn der Schüler lernen will, was lernen will. Viele Menschen wollen gar nichts lernen, die denken, ich weiß schon alles. Ganz besonders Leute in unserer westlichen Hemisphäre, die denken, wir sind so gut informiert und doch letztendlich das Wesentliche kennen wir gar nicht. Jesus kam zu Israel, als sie total abgewirtschaftet waren, bankrott waren. Er kam zu den Seinen und die Seinen haben es gar nicht vernommen, gar nicht kapiert. Welch ein Freund ist unser Jesus. Die Gnade Gottes ist da, alle Tage, vom ersten Augenblick unseres Lebens, vom ersten Urschrei, wo wir dann schreien, bis zu unserem Todesschrei, ist der Herr bei uns. Und der Herr sagt, ich will dich nicht verlassen und ich will dich nicht versäumen. Manchmal denken wir, Gott hat mich verlassen. Nein, Gott kümmert sich um uns, bloß wir merken das gar nicht. Wir kapieren das gar nicht, wir registrieren das gar nicht. Und deshalb verzweifeln so viele Menschen. Ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst. Morgen wird das Thema sein, wie wird man gesegnet? Und dann kommenden Mittwoch wird das Thema sein, Gott wirkt, wenn wir stille sind. Solange wir hektisch sind, solange wir unruhig sind, solange wir nervös sind, solange wir im Stress sind, kann Gott gar nicht wirken. Wir müssen zur inneren Ruhe kommen. Und da wirkt Gott. Wie begegnet uns Jesus? Wie erleben wir den Herrn? Er geht den verzweifelten Jüngern nach, wenn ich so die Bibel lese, den Emmaus-Jüngern zum Beispiel, die waren verzagt, die waren entmutigt. Unser Herrgott ist genommen worden, den haben sie gekreuzigt und unser Obersten haben es gar nicht beachtet. Er wurde gesandt zu uns und wir haben ihn gekreuzigt und dann am Kreuz stand noch Jahwe, Herrgott gekreuzigt, verstehst du, unseren Gott haben sie gekreuzigt. Und Jesus redet mit ihnen. Musste nicht Christus leiden? Musste das nicht alles passieren? Musste das nicht alles sein? Und was haben die Jünger gesagt? Ja, ja, das muss es schon alles sein. Steht in der Bibel. Und erst beim Brotbrechen gingen ihnen die Augen auf. Das ist doch Jesus, Menschenskind. Das ist doch der Herr. Genauso war das beim letzten Abendmahl. Er nahm das Brot, dankte und sprach, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und so viele Christen kapieren nicht, wie begegnen wir Jesus. Manche Leute denken, der muss uns ganz nahe stehen. So spricht der Herr. Nein, der kommt gar nicht so mächtig und allmächtig. Der kommt in aller Niedrigkeit, in aller Bescheidenheit. Der kommt so im Alltag da, wo ich zu Hause bin, so begegnen wir der Herr. Wie hat Jesus dem gescheiterten Petrus begegnet? Ja, dann plötzlich erscheint der Herr dem Petrus und sagt, Peterchen, komm mal her, komm mal her, komm, 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 komm. Und dann fragte Peter, hast du mich lieb? Er würde dich fragen, Johannes, hast du mich lieb? Maria, hast du mich lieb? Josef, hast du mich lieb? Der Herr fragt nach Liebe. Der Herr interessiert nicht, wie religiös wir sind. Den Herrn interessiert unsere Liebe. Lieb ich den Herrn? Lieb ich den Herrn? Oder dem Thomas? Der Thomas ist im Gottesdienst, der hört die ganzen Geschichten, was die Leute erzählen. Der Herr ist auferstanden, der Herr lebt, der Herr ist mächtig, der Herr ist stark. Und er sagt, kommt, hör auf mit diesem Quatsch da. Ich glaube nicht, es sei denn, ich berühre seine Wundenmale. Und plötzlich geht die Tür auf und wer kommt rein? Der Herr. Thomas, komm mal her. Ich bin's. Leg deinen Finger in meine Wundenmale. Und plötzlich geht er auf die Knie und schreit, mein Herr, mein Gott, du hast mich lieb. Gott begegnet uns, wenn wir ihn fragen, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir sagen, ich kann an dich nicht glauben. Jesus, du bist mir zu kompliziert. Jesus, du bist auf Wolke Nummer 7 und ich bin auf Wolke 1. Verstehst ganz tief unten, wo es regnet, schüttet und hagelt. Jesus ist wie der Josef, der kommt seinen Brüdern entgegen und die Brüder kapieren das nicht. Lies in 1. Mose 37 die ganze Geschichte. Ich will nicht darüber groß eingehen, aber mit dieser Geschichte beschäftigt mich. Die Brüder des Josefs haben nicht verstanden, was der Josef wollte. Er bringt ihnen Speise mit, einen schönen Gruß vom lieben Vater. Aber die haben es nicht kapiert. Die haben gesagt, da kommt der Träumer, der Fantast, der Idealist. Was ist da passiert? Er bringt ihnen Proviant, er will ihnen helfen, er will ihnen ein Segen sein. Sie begreifen nicht, was sich da abspielt und was da vor sich geht. Viele Menschen sind ahnungslos, wenn es um Jesus geht. Die merken nicht, der Herr steht vor der Tür und klopft an. Die merken es gar nicht. Wie oft hat Jesus schon bei uns angeklopft? Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise, mindestens 3 oder 4 Mal spricht er zu uns, auf welche Art auch immer, durch Krankheit, durch Anfechtungen, durch Schwierigkeiten, durch Segnungen, durch Herrlichkeiten, durch Glück und ja, durch Traurigkeit, was es auch immer sein mag. Und wir merken es nicht. Gott kommt uns entgegen. Wie erfahren wir Jesus, mein Thema? Der Herr will uns dienen und wir weisen immer zurück. Aber nein, so habe ich mir Jesus nicht vorgestellt. Wir haben immer so eine falsche Vorstellung von Jesus. Der müsste als König kommen auf Ross und Kamel und Elefanten oder was sonst noch wie mit dem Cadillac. Aber Jesus kommt ganz bescheiden, wie ein Bettler, ganz einfach, als ein Prophet, verstehst du? Ja, aber wir kapieren nicht, wir denken immer, Jesus muss ganz groß vor mir kommen und sich vorstellen, ich bin der Herr, dein Gott, schau mich an. Nein, Jesaja 53, wir sahen keine Schönheit, keine Intelligenz. Was sahen wir an Jesus? Gar nichts. Es war keine Schönheit an ihm zu sehen, das war Jesus. So begegnet er uns. Weißt du, er begegnet uns ganz normal wie ein kleines Kind. Er begegnet uns wie eine Frau, wie ein Bettler auf der Straße. So kommt Jesus manchmal uns entgegen und wir denken, der Herr muss uns ganz groß erscheinen. Er kommt in aller Bescheidenheit. Ich bin manchmal schockiert, wie Jesus einem begegnet. Ich habe Gott manchmal ganz anders erwartet. Ich habe ihn erwartet, dass er mit den Wolken des Himmels kommt, so wie es in der Bibel steht. Des Menschensohn wird kommen in den Wolken des Himmels, von wegen, dass er in den Wolken des Himmels kommt. Gar nichts davon. Er kommt im Dreck, im Staub, in irdischen Belangen. Er kommt mit Sorgen und Kummer und Krankheit. Wie erwartest du Jesus? Wir singen zu Weihnachten bald, verstehst du, bald ist ja Weihnachten vor der Tür. Wie soll ich dich empfangen? Weißt du, wie man Jesus empfangen soll? Mit einem gläubigen, tiefgläubigen Herzen, nicht religiös. Ja, und es war kein Raum in der Herberge. So steht es in der Bibel. So ist Weihnachten passiert. Es war kein Raum in der Herberge. Wie soll ich dich empfangen? Wie erleben wir Jesus? Diese Frage beschäftigt mich schon seit einer ganzen Weile, seitdem ich im September, August über Jesus gepredigt habe. Wie kommt Jesus zu uns? Ganz anders, als wir denken. Nicht als der Herrgott, die Majestät des Himmels, der König aller Herrlichkeit. Er kommt in Staub, in Niedrigkeit, in Bescheidenheit. Ja, und Jesus will uns dienen. Er will uns helfen. Und wir weisen ihn zurück. Wir verkaufen ihm die Brüder ihn nach Ägypten. Ach komm, das ist eine schöne Geschichte, ein schönes Märchen. Und dann sagt sich Gott, na, ja, was soll ich machen? Dann komme ich später, nächstes Mal wieder. Wenn du wieder mal in Not bist und so vergehen Jahre, Jahrzehnte, manchmal vielleicht 20 Jahre, wie jetzt bei den Brüdern Josefs hier, vergehen über 20 Jahre, bis der Josef wieder erscheint, bis sie wieder dem Josef begegnen, als den König von Ägypten. Viele begreifen die Stunde Gottes nicht. Und ein Schweizer hat mir, als die Mauer fiel und die Wende kam, hat der Schweizer gesagt, Bruder Matthäus, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, wir haben es nicht begriffen, dass die Stunde Gottes ist, die Gelegenheit ist. Wir könnten jetzt ja so richtig in Deutschland missionieren. Deutschland war offen. Und es war nach der Wende genauso das Gleiche. Nach der Wende haben die meisten Leute nicht kapiert, die Grenzen sind offen. Ich habe eine ganze Palette von Neuen Testamente bringen lassen mir und die habe ich an der Mauer verteilt am Checkpoint Charlie. Die Leute haben es aus der Hand gegriffen. Heute musst du 10 Euro denen geben, damit sie überhaupt eine Bibel nehmen. Die Zeiten haben sich geändert. Und wir haben die Stunde Gottes verpasst. In Notzeiten begegnet der Herr. In Krisenzeiten begegnet er. Und ich habe an den Bruder gedacht, den Schweizer, der gesagt hat, nach dem Krieg, wir haben verschlafen die Stunde Gottes. Und wie oft haben wir schon die Stunde Gottes verschlafen? Ein amerikanischer Prediger, ich will keinen Namen hier nennen, der hat einmal über die Deutschen geschimpft. Er hat gesagt, wenn wir nicht die Stunde Gottes hier in Europa beachten, da werden es 40 Jahre vergehen. Wir müssen 38 Jahre wieder in der Wüste wandern, bis wieder die Stunde Gottes kam. Und so kam das. Die ganzen Heilungsevangelisten kamen aus den USA hier und haben in Deutschland gepredigt. Und Deutschland war damals offen, aber viele haben es nicht begriffen. Die haben gesagt, die kommen nur, um Geld zu kassieren bei uns. Und dann vergingen über 40 Jahre, bis die charismatische Bewegung wieder kam und bis die Tür wieder sich geöffnet hat. Weißt du, wenn wir Gott abweisen, Gott wartet, Gott hat viel Zeit. Er lässt uns in der Wüste rumtippeln. So, die verpassten Stunden Gottes. Und als Josef hier nicht angenommen wurde, 1. Mose 37, Vers 18, sie sahen den von ferne kommen, sie sahen, der Herr macht gut, die Sache macht gut, der Messias ist im Kommen, Jesus ist im Kommen, der Herr wirkt. Nein, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das ist alles nur Schwärmerei, nur Fantasiererei, nur Spinnerei. Und was passiert? Gott lässt laufen. Gott hat Zeit, sehr viel Zeit. Er kam zu den Seinen, heißt es in meiner Bibel, und die Seinen haben es nicht begriffen. Als Jesus zu seinen Jüngern im Sturm kam, haben sie gedacht, ein Gespenst kommt auf uns zu. Was hast du oft gedacht, wenn so der Herr dir begegnet? Ein Gespenst, ein Geist. Hui, wir haben Angst, was kommt jetzt? Viele Christen vergeistigen Jesus. Und ja, die verschieben es entweder auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft, egal was, so wie Martha in der Bibel. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber der Herr sagt, wenn du an mich glaubst, du wirst leben, obgleich du sterben würdest. Wir sehen, wir verschieben es auf andere Zeiten. Der Herr ist gerade jetzt, heute und hier bei uns und nicht erst später in der Ewigkeit oder im tausendjährigen Reich oder wenn das und das und jenes passiert ist. Wer an mich glaubt, Johannes 11, der wird leben, obgleich er stirbe. Ja, Herr, bei der Auferstehung, ihr glaubt, dass es soweit ist. Nein, du sollst jetzt glauben, dass der Herr jetzt wirkt, dass der Herr sich jetzt offenbart. Der Glaube ist, was wir jetzt für hier und heute und nicht für morgen und übermorgen oder für gestern, dass es gewesen wäre. Im Himmel wird es kein Morgen geben und kein Gestern geben. Im Morgen gibt es nur ein Heute. Halleluja. Heute. So ihr die Stimme des Herrn hört und so weiter. So ihr offen seid, so wird euch das begegnen. Und unser Wandel ist bereits im Himmel. Ich muss nicht warten, bis irgendwie ich im Himmel bin. Ich kann heute schon die Herrlichkeit des Herrn erleben. Wie erlebt man Jesus? Und nicht erst, wenn ich gestorben bin, wenn ich entrückt bin oder wenn ich ja im Himmel verklärt bin, im Paradies. Nein, Jesus sagt zu dem Schächer, heute noch mit mir wirst du im Paradiese sein, guter Mann. Ja, so hat er nicht gesagt, aber im Schmerzen, im Leid hat er gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus wird heute geglaubt, gehofft, erlebt und erfahren. Dort im Himmel brauche ich keinen Glauben. Ich sage euch eines, im Himmel brauche ich keine Hoffnung. Im Himmel brauche ich keinen Heiligen Geist. Wenn ich mal im Himmel bin, brauche ich das ganze Zeug nicht mehr. Ich brauche keine Bibel mehr, kein Gebet mehr. Da bin ich vor Jesus. Das ist alles eine Realität, eine göttliche Realität. Heute wird Jesus erlebt. Jetzt wird er erlebt. Wir sind versetzt an himmlische Orte, so heißt es einmal in der Bibel. Jesus wird heute permanent abgelehnt von den meisten Menschen, so wie Josef von seinen Brüdern. Josef meinte gut mit seinen Brüdern, Jesus meint auch gut mit seinen Kindern, mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern und sie wird abgelehnt. Der Träumer, der von das kommt, was will denn der von mir? Wenn ein Mensch heute Heilsgewissheit erlangt und bekommt, dann gehen ihm plötzlich die Augen auf, ich bin nicht mehr in dieser Welt. Als ich mich bekehrte, tut die Welt schien ganz anders. Ich habe die Bäume plötzlich gedacht, Mensch, die sind viel grüner, die sind viel saftiger. Die ganze Welt war total anders für mich. Ich hätte jeden umarmen küssen, jeden umarmen können und jeden küssen können. Ich war so glücklich, bis die Leute kamen und sagten, du musst nicht so übertreiben. Die meisten Leute denken, ich würde übertreiben, wenn ich von Jesus begeistert bin. Ja? Ja, ich bin kein Fanatiker, ich liebe den Herrn Jesus. Nur die Frommen, die sehen die Welt mit anderen Augen. Alles ist schwarz, alles ist dunkel, alles ist dreckig, alles ist verdorben, alles ist antichristlich, alles ist vom Teufel. Nur die Pharisäer sehen die Welt, alles ist gottlos. Du, in dieser Welt gibt es so viele ehrliche, aufrichtige Menschen, die guten Willens sind. Nicht alles sind verdorben, nicht alles sind kaputt. Lass uns doch ehrlich sein. Ja. So viele Menschen wollen anständig leben, anständig zur Ruhe kommen. Nur ein paar verrückte Politiker, ein paar verrückte Theologen und so weiter, die verdrehen die Welt, stellen alles auf den Kopf. Aber das meiste, das allgemeine Volk, die wollen glücklich sein. Nur ich will meine Ruhe haben, ich will unter meinem Feigenbaum sitzen, unter meinem Weinstock sitzen und die Trauben genießen. Verstehst du, ich will nicht mehr. Das wollen die meisten, glücklich sein, die Kinder sehen, wie die Enkelkinder groß wachsen und groß werden. Das ist, was die Menschen wollen. Die wollen da gar nicht große Religion und große frommes Zeug. Was sagt Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 26? Wehe euch, wenn euch alle Welt wohlredet, euch alle Welt jedermann lobt. Was? Wehe euch. Tut es mir vollkommen egal, was die Leute von mir heute denken. Ich predige das Evangelium und ich will glücklich in Christus sein. Fröhlich meine Straße ziehen. Mehr interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, ob die Welt untergeht oder aufgeht oder davonläuft oder sich auflöst. Mich interessiert das ganze fromme, religiöse, geistige, politische Zeug nicht. Ja, ich bin glücklich. Ich glaube an Jesus. Ich liebe Jesus. Ich vertraue Jesus. Einige nehmen ja sich raus. Wir müssen kämpfen. Wir müssen das und jenes machen. Aber je mehr sie das tun, desto dreckiger und schrecklicher wird es in ihrem Leben. Meine Bibel sagt, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten zu sagen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Und Gott hat gesagt, ich will Gutes tun und euch noch mehr Gutes tun wie bisher. Wie erlebt man Jesus? Indem wir zuerst mal die Güte des Herrn erleben. Seine Güte ist alle Morgen neu. Halleluja. Seine Barmherzigkeit ist jeden Tag neu. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich pfeife auf alles andere. Ich erlebe die Güte Gottes auf Schritt und Tritt. Und mir geht's gut. Manche Leute regen sich auf, als ich gesagt, diese Tage irgendwo auf dem Facebook geschrieben hat, mir geht's gut, ich war in den letzten 50 Jahren gar nicht krank, nehme keine Tabletten, ich nehme nur Vitamine, Kurkuma und Ingwer, nehme ich zu mir, verstehst du, damit ich gesund bin und ja, keine Grippe bekomme. Ich war noch nie krank. Da sagt er, das weißt du gar nicht, dass du so krank bist. Ja, solche Idioten brauche ich gar nicht. Verstehst du, die lösche ich gleich. Ich war noch nie krank, ich bin ehrlich. Seitdem ich dem Herrn vertraue, seitdem ich auf den Herrn Jesus blicke und versuche, gesund zu leben, anständig zu leben, ist Gott da. Gott hilft mir in meiner Schwachheit. Und er sagt, ich kann noch laufen, ich kann noch stehen, meine Knie funktionieren, meine Hüfte funktioniert, mein Rückgrat funktioniert noch, mein Genick funktioniert noch. Ich kann mich freuen. Ich freue mich am Herrn. Und das ist nämlich das, was mich glücklich macht. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. dass Gott mir jeden Tag hilft. Und ich werde älter, gewiss, ich werde älter. Und ich muss mit dem Alter zurechtkommen. Wenn ich die Treppen hochsteige, ich muss 41 Treppen hochsteigen, bis ich bei mir in der Wohnung hochkomme. Aber ich sage jeden Tag, bei jeder Treppe sage ich, oh Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir Kraft gibst. Du stärkst mich bei jeder Treppe. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und wenn ich dann oben ankomme und noch schnaufe noch ein bisschen, das gehört so zum Leben. Das ist das normal, dass man schnauft. Aber ich danke Gott, dass ich noch schnaufen darf. Halleluja. Verstehst du? Und ich preise Gott. Dieser Josef in der Bibel, dieser Patriarch, hatte einen Auftrag von seinem Vater: Besuch meine Kinder, besuch deine Brüder, guck mal, wie es ihnen geht. 1. Mose 37, Vers 15. Und er fand sie, er hat zuerst gesucht, wo sind sie? Denn die sind ein bisschen weitergezogen. Er irrte dort auf dem Feld, wo sind sie? Hat sie gesucht und hat sie gefunden und hat sie gefreut. Anstatt dass die Leute sich freuen, dass wenn es einem gut geht, weißt du, da schreibt auf dieser Couch hier, ja, verstehst du, du bildest dir was ein, deine Gesundheit. Du weißt gar nicht, dass du krank bist. Nein, verstehst du? Ich freue mich, meine Gesundheit. Und mein Doktor weiß, dass ich gesund bin. Mein Doktor untersucht mich regelmäßig. Und Josef hat hier seine Geschwister gesucht. Jesus irrt auch in dieser Welt umher und sucht Menschen, wo er einziehen kann, bei denen er wohnen will. Und ich habe eines in meiner Bibel gelernt. Mein Vater hat es mir immer gesagt. Johannes, fürchte Gott und sonst niemand auf der Welt. Und wenn du Gott fürchtest und sonst niemand auf der Welt, geht's dir blendend. In der Bibel heißt es, höre auf die Stimme Gottes. Tu das, was der Herr sagt. Lebt mit dem Herrn. Frag immer den Herrn. Geh nicht deine eigenen Wege, sondern suche den Herrn und du wirst glücklich sein. Mein Vater hat so viel mit Gott erlebt in seinen letzten Tagen. Er wusste, ich gehe nach Hause und Gott hat seine Gebete erhört. Er sagte, ich möchte erst sterben, lieber Gott. Stell dir mal vor, sowas. Ich will erst sterben, lieber Gott, wenn mein jüngster Sohn aus dem Haus geht. Und mein Bruder ging im September auf die Bibelschule und im Oktober wurde er krank und im November ist er heimgegangen. Und Gott hat ihn sein Gebet erfüllt. Er ist noch über 15 Jahre noch am Leben erhalten worden, hat noch gearbeitet, ist noch anständig in die Rente gegangen. Gott, ich will nur heimgehen und ich bin bereit heimzugehen, wenn mein Jüngster aus dem Haus geht. Du hast vielleicht auch ein Gelübde, du hast auch vielleicht ein Anliegen. Lieber Gott, ich bin noch nicht bereit, ich will aber gar nicht nach Hause gehen. Ich möchte sehen, dass das und das und das und das sich in meinem Leben erfüllt. Wenn das sich erfüllt, ich bin bereit, Ade zu sagen. Und dann wollte mein Vater Weintrauben geben, verstehst du, dass er ein bisschen sich am Leben freut. Dann sagte er, verzichtet, betet nicht für mich. Ich bin auch extra so zu ihm hergefahren von Heilbronn damals. Ich wollte mit meinem Vater beten, dass der Herr ihn aufregte. Sagte, betet nicht für mich, meine Zeit ist abgelaufen, Gott hat mein Gebet erhört. Und der ist heimgegangen, im November ist er dann heimgegangen. Und es sind schon viele Jahre her, dass er beim Heiland im Himmel ist. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen. Mein Mann liebt mich nicht. Der will nur zu seinem Jesus gehen. Verstehst du? So viele Leute verstehen nicht, wie erlebt man Gott? Der will zu seinem Jesus gehen. Ja. Aber wenn du weißt, dass deine Zeit rum ist, deine Zeit ist abgelaufen, hast alles bekommen, was du wolltest. Ja, du bist glücklich. Gott hat dir Kinder geschenkt. Gott hat dir Arbeit gegeben. Gott hat dich versorgt bis zum Schluss. Du bist anständig in die Rente gegangen. Gott hat dich wiederhergestellt. Mein Vater war schwer krank und Gott hat ihn wiederhergestellt aufgrund seines Gebets. Was willst du noch mehr haben? Viele Leute verstehen das nicht. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Wie kann mein Mann zu seinem Jesus gehen und lässt mich allein zurück? Aber Gott hat für meine Mutter noch weiter gesorgt. Da kam jemand in ihrem Leben, dass sie wieder geheiratet hat und sie war versorgt für den Rest ihres Lebens, besser versorgt, wie sie von meinem Vater hätte versorgt werden können. In aller Liebe. Zuerst waren wir alle dagegen, alle Kinder. Wie kann meine Mutter noch heiraten? Verstehst du auch? Ach, Kinder soll ja glücklich sein und ein erfülltes Leben haben. Viele verstehen deinen Weg nicht. Willst du Gott erleben? Die Menschen werden dich nicht verstehen. So wie diese Brüder nicht verstanden haben, was will der liebe Gott von mir? Und meine Mutter war gut versorgt. Und es war, ich muss ganz ehrlich sagen, was die Geschichte war. Meine Mutter hat ein Kind aufgenommen als Pflegekind. Dieser Junge, zuerst meine Frau kommt zu mir und sagt, Johannes, wir müssen das Kind adoptieren, ein Kind aus meiner Gemeinde. Eine Familie, die Mutter hat sich das Leben genommen, ist die Treppe runtergestürzt, war betrunken im Rausch. Verstehst du? Und der Mann war verzweifelt, hat 3 Kinder gehabt, was soll man machen? Und ich habe gesagt, ich kann das Kind nicht adoptieren, ich will meine eigenen Kinder haben. Nur in aller Liebe. Und dann hat meine Mutter sich das Kind angenommen. Und diesen Vater von diesem Pflegekind hat meine Mutter später geheiratet und war gut versorgt. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht, wie Gott einen führt. Wie kann ich Gott erleben? Wir brauchen die Führung des lebendigen Gottes in unserem Leben. Gott führt anders, als wir Menschen denken, als wir planen, als wir denken von der Bibel. Verstehst du? Ihr habt doch genug. Zuerst haben wir gedacht, Mutti, hast du nicht genug Kinder gehabt? Warst du nicht genug glücklich? Du warst so viele Jahre verheiratet. Wie willst du nochmals heiraten? Aber dann hat er gesagt, Kinder, es ist mein Leben und nicht euer Leben. Und er hat sich hinweggesetzt über unsere Kinder. Boah, das war schrecklich. Wir haben die Mutter gar nicht besucht, eine ganze Weile. Wir haben gedacht, das gibt's doch nicht. Unsere Mutter, verstehst, heiratet einen wildfremden Mann. Also, der war nicht wildfremd. Wir haben das Pflegekind war viele Jahre bei uns zu Hause. Und meine Mutter hat das Kind als ihr eigenes Kind sogar angenommen. Aber du siehst, wie die Gefühle des Menschen sind. Und wir sollten aufhören, auf die Gefühle schauen, auf unsere Gefühle schauen. Ich will einfach nur Mut machen. Wie erlebe ich Jesus? Wie erlebe ich Gott? Anders als du denkst. Anders als du von deiner Bibel verstehst. Und auch hier, der Josef kam und die haben nicht verstanden, was will der Bursche hier? Verstehst du? Sucht uns. Und die werfen ihn in eine Grube, verkaufen ihn nach Ägypten. Die meisten Menschen erleben Jesus nicht. Da gibt es ein schönes Lied. Hast du keinen Raum für Jesus? Hast du keinen Raum für Jesus? Und ich muss ehrlich sagen, als Prediger hier, ich bin traurig manchmal, viele Menschen haben keinen Raum für Jesus. Sie haben Raum für den religiösen Heiland, Herrgott und was weiß ich wieder. Kerl alle, wie er heißen möchte, aber sie haben keinen Raum für Jesus, so wie die Leute in Bethlehem. Sie hatten keinen Raum für Jesus. Der Herr Jesus hat keine offene Tür gefunden, außer dass Josef und Maria den Stall gefunden haben. Die müssen froh sein, dass sie wenigstens noch da eine Herberge gefunden haben. Die meisten Menschen werden erst offen für Jesus, wenn sie sterben, wenn es nach Hause geht. Oh, Pastor, komm ganz schnell. Und manche halten sogar manche Leute halten die Sterben vom Pastor weg. Ich will nicht, dass jemand kommt. Ich will nicht, dass jemand mit ihm betet. Ich habe in diesen Tagen einen Fall gehabt. Und ich habe von Gott so einen tiefen Eindruck gehabt. Ich sollte zu dieser Frau gehen. Ich sollte mit dieser Frau beten. Ich sollte sie noch segnen. Die letzte Ölung oder was weiß ich, was ich da geben sollte. Habe ich gebetet. Habe ich gesagt, oh Gott, was soll ich machen? Dann habe ich eine Schwester angerufen. Habe ich gesagt, Schwester, kannst du nicht hingehen? Du bist befreundet mit ihr. Du warst sehr eng mit ihr befreundet. Geh hin. Und du, die Schwester hat die Augen aufgemacht. Die Schwester hat gelächelt. Sie konnte noch das Vaterunser miteinander beten und Gebet sprechen. Und ist in Frieden eingeschlafen. Die war mittags und um 11 Uhr nachts ist sie heimgegangen. Verstehst? Manche Leute können gar nicht sterben, weil sie nicht entlastet und entlassen werden, nicht losgelassen werden. Ja, wir wollen nicht, dass da irgendjemand besucht. Du musst nicht viel fragen, wenn jemand im Sterben ist, der braucht dringend einen Besuch. Und da solltest du sofort hingehen und anklopfen und sagen, ich komme. Ich habe schon solche Fälle erlebt. Und da ist ein schwerer Unfall gewesen in Stuttgart damals. Und ich hörte, der Bruder liegt im Krankenhaus. Er ist bei Grün durchgefahren und jemand ist bei Rot ihm reingefahren. Der liegt im Krankenhaus und da bin ich dort. Und da drei Ärzte stehen vor der Tür auf der Intensivstation. Was wollen Sie da? Vor 50 Jahren vielleicht schon so lange her. Und was wollen Sie? Wir kriegen den nicht wach, kriegen Sie ihn zweimal nicht wach. Er hat gesagt, ich bin Priester, ich bin Pfarrer, ich will jetzt kommen und wenigstens habe ich katholisch gespielt, ich will die letzte Ölung geben und habe meine Ölflasche gezeigt, ich will ihn salben noch und segnen, damit er in Frieden heimgehen kann, wenn sie ihn schon nicht wach kriegen. Ich komme rein und berühre ich und sage nur Emanuel, so war sein Name. Emanuel macht die Augen auf und dann sagt Johannes, wie bist du reingekommen? Vor der Tür stehen 3 Männer, die wollen dich nicht reinlassen. Du siehst, Leute, die im Koma sind, die im Sterben sind, die sehen viel mehr, als du denkst und weißt, als die Schulbücher überhaupt wissen. Pfeif auf die ganzen Schulbücher. Ja, und ich gehe rein und habe mit ihm gebetet und die Ärzte haben schon geklopft an der Tür, warum kommt er gar nicht raus? Und dann kam ich raus, als er geklopft hat, der eine Arzt, und ich sagte, der Mann ist wach. Dann hat der Arzt gefragt, wie haben Sie ihn wach bekommen? Ich habe gesagt, bei Gott ist alles möglich. Halleluja. Bei Gott ist alles möglich. Und er hat gelebt. Und dann erzählt er mir noch, stell dir mal vor, was er erzählt, seine Emma, glaube ich, dass sie Emma hieß, also mit E war der Familie, Mädchenname, E, irgendwie Emma oder Ella oder so, auf jeden Fall, da sagt, und was ist mit meiner Emma? Dann sage ich, ich konnte gar nicht sagen, ich wusste, was mit der ist. Dann, sie ist im anderen Krankenhaus, auf der anderen Seite von der Stadt, der war in Feuerbach und die Frau war im Stuttgart Ost im Krankenhaus. Und dann sagt er, aber die sieht so komisch aus, da ist nur die Nase frei und ist eingepackt wie eine Mumie. Das erzählt mir der Junge im Krankenhaus, verstehst du, von seiner Frau. Aber die ist nicht hier, über dem Dental, in einem anderen Haus. Du, und das Einzige, was bei dieser Schwester gefehlt hat, ist die Nase abgerissen worden bei diesem Unfall. Und sonst war alles bei der okay und sie war sogar noch schwanger. Und hat nachher noch ein Mädchen zur Welt gebracht. Du musst vorstellen, weißt du, die Leute, die Mediziner heute, haben viel Ahnung, aber doch keine Ahnung, sind ahnungslose, wenn es um geistliche Dinge geht. Da erzählen sie alles Mögliche und wissen nicht, was die Wahrheit ist. Jesus, wie erlebt man Jesus? Jesus erlebt man, wenn man am Rand des Todes ist, wenn man ja in der Ewigkeit schon mit einem Fuß in der Ewigkeit ist, erlebt man Jesus, er ist richtig reell. Die meisten Leute sind nicht ehrlich, sind nicht aufrichtig, sind nicht, ja, die denken nur die Schulweisheit. Vergiss die ganze Schulweisheit. Zwischen Himmel und Erde gibt es so vieles, was nicht in den Schulbüchern drinsteht. In aller Liebe. Was hat Jesus zu dem Schächer gesagt? Am Kreuz. Du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. In aller Schwachheit. Und der Mann konnte sterben. Seine Knochen wurden gebrochen. Spielt das gar keine Rolle. Er war glücklich. Ich weiß, ich werde mit Jesus im Paradies sein. Und der Erste, der mir drüben im Jenseits begegnet, nach Jesus, wird der Schächer sein. Und sagen, ich bin durch seine Gnade selig geworden. Und du siehst, ein Wort von Jesus macht einen selig, macht einen glücklich. Wie erleben wir Jesus? Wenn wir bedenken, dass wir sterblich sind, wir gehen auf die Ewigkeit zu. Ja, wenn wir uns den Tod vorstellen, wenn wir bewusst werden, ich bin ein Sünder, ich brauche einen gnädigen Gott, so erleben wir Jesus. Martin Luther hat einen gnädigen Gott gesucht. In der Kirche hat er es nicht gefunden. Er hat ganz Erfurt abgesucht. Hat Gott dort nicht gefunden. Im Kloster oder wo er auch war. In Rom. Oder irgendwo, wo er gesucht hat, ich suche einen gnädigen Gott. Bis er mal im Gewitter war und gedonnert und geblitzt hat und Angst vor dem Sterben bekommen hat. Gott sei mir Sünder gnädig. Da fand er den gnädigen Gott. Und alles, was du brauchst und was ich brauche, was wir alles als Menschen brauchen, ist die Gnade Gottes. Er ist alles, was ich brauche. Wir singen so ein schönes Lied. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich muss dich haben. Jesus ist wie Josef. Er sucht seine verlorenen Brüder. Und der Herr sucht dich und mich, egal wo du dich auffindest und befindest, er sucht dich. Wie erleben wir Jesus, den Vater, den Heiligen Geist? Zuerst einmal muss Jesus uns zum Vater ziehen. Wir brauchen so einen Zug. Es muss wie bei Martin Luther Blitz und Donner kommen. Da muss eine Katastrophe passieren. Wie auf dem Breitscheidplatz. Da sind einige Leute zu mir gleich in den Gottesdienst gekommen, als dieser Anschlag war. Da war jemand sogar am Weihnachtsmarkt, hat sogar noch eingekauft vor ein paar Stunden und das hätte die Person getroffen. Und er sagt, ich hätte es sein können, ich wäre derjenige gewesen, der dort am Breitscheidplatz von diesem Verrückten angefahren worden wäre. Und plötzlich, wie nah man dem Tod ist, wie nah man dem Tod ist, wenn du das dir bewusst wirst, dann erlebst du Jesus. Wenn du merkst, mein Herz macht nicht mehr mit. Der Herr sucht die Verlorenen, er sucht die Sünder. In der Bibel heißt es, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und es sei denn, dass der Sohn ihn ziehe. Wie erlebt man Jesus? Nicht, wenn der Evangelist kommt, der Superstar aus Amerika, ein Billy Graham, und dann predigt. Wer will zu Jesus kommen, wer will Jesus annehmen? Nein, der Heilige Geist muss einen ziehen. Du läufst von Gott weg, aber der Heilige Geist verfolgt dich. Ich werde nie vergessen, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Da kommt einer und schimpft mich an und schreibt mich an. Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Ich war in Hamburg beim Pastor Krause von der Baptistengemeinde. Der hat dort in Hamburg gepredigt und so weiter. Und genau das Gleiche gesagt, was du hier sagst auf dem Platz. Er sagt, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich kenne zwar den Pastor Krause und wir sprechen uns nicht ab. Aber der Heilige Geist weiß, was dein Problem ist, dass du Gott wegläufst. Und Gott, so, und das ist mir, da habe ich ein Thema bekommen, sogar eine Botschaft. Gott läuft uns nach. Gott hat Hände und Füße, nicht nur Hände, sondern auch Füße, dass er uns nachläuft. Da habe ich so eine richtige Ostfriesen-Botschaft bekommen. Gott läuft uns nach. Wie finde ich Jesus? Wie erlebe ich Jesus? Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen. Du kannst den Auferstandenen heilen an deiner Seite, heißt, und du sagst, brannte nicht mein Herz. Oh, war ich nicht ergriffen. Und doch, ihre Augen wurden gehalten. Ich frage mich, von wem? Vom Teufel. Der Teufel hält den Menschen die Augen zu, die Ohren zu, dass sie es nicht begreifen. Deshalb waren so viele Besessene damals in Palästina in den Tagen Jesu. Die waren von den Dämonen besetzt. Das Herz war versteinert. Sie haben einen verdorbenen Geist gehabt. Und erst beim Brotbrechen, das ist doch Jesus. Mein Jesus, geht's den Emmaus-Jüngern ein Licht auf? Viele sind bezaubert und verzaubert. Er hat ja manchmal fromm angefangen. Ich denke nur an die Galater. Galater 3, Vers 1, da fragt Paulus die Galater, ihr unverständigen, dummen, blöden Galater, wer hat euch bezaubert? Ja, wir haben euch den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Wer hat euch den Kopf verdreht? Und der Teufel versteht uns, den Kopf zu verdrehen, dass wir Jesus nicht erleben. Durch welche Umstände auch immer, ist mir egal. Wie erlebt man Jesus? Wie wird man entzaubert? Halleluja. Gut, dass du fragst. Du musst ernüchtert werden. Vergiss den ganzen religiösen Schmarrn. Ich halte nichts von diesem religiösen Schmarrn. Weißt du, ich möchte die Realität erleben. Was ist Gott wirklich? Gibt es denn überhaupt? Und wenn es Gott gibt, und ich weiß, dass es ihn gibt, wenn ich die Natur anschaue, ich bin begeistert. Ich mag die Natur, ich liebe die Berge, das Meer. Ich freue mich über jedes Blümchen, über jedes Bienchen. Bin glücklich. Aber wie erlebt man? Zuerst einmal, wir müssen ganz nüchtern werden. Und nicht irgendwie kompliziert, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist alles Stroh. Vergiss den ganzen Schmarrn. Heiliger Geist und die ganze Trinität. Thomas von Aquin, er schrieb seine Doktorarbeit, oder damals gab es doch keinen Doktor, aber seine große Arbeit für den Papst. Er schrieb die Trinität, die Dreieinigkeit, und als er fertig war, gibt es dem Papst, und er überreicht, und dann kriegt er plötzlich einen Schlag, den Hals auf dem Boden liegt, vom Heiligen Geist erschlagen. Die Leute dachten, der wäre gestorben, aber der war nicht gestorben, der war vom Heiligen Geist erschlagen. Und als er aufsteht, sagt er, alles ist Stroh, die ganze Religion, von der Dreieinigkeit oder Viereinigkeit, Fünfeinigkeit und welchen Einigkeiten auch immer. Alles ist nur Stroh. Und er hat nichts mehr geschrieben und nichts mehr gesagt. Thomas von Aquin, kannst du seine Geschichte studieren? Weißt, wir müssen aufhören, religiös zu werden. Und wir denken, wir können den Himmel beschreiben. Gott, alle Himmel, Himmel, können dich nicht erfassen. Und je mehr du denkst, dass du weißt vom Himmel, desto weniger weißt du vom Universum. Schau doch die großen Gelehrten, Kopernikus, Galilei und all diese großen Menschen. Je mehr ich weiß vom Universum, ich blicke gar nicht mehr durch. Da kommen viele neue Milchstraßen, Galaxien und welches Sonnensystem auch immer noch. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Das haben schon die Alten gesagt. Und die Alten waren gescheiter als manche Neuschlauen. Der alte Hiob sagt, Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Von wegen, dass die Erde eine Scheibe wäre. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Da hat noch kein Sputnik gesehen, da hat noch keine Gemini gesehen, da hat kein Weltraum gesehen, da hat gar keine Ahnung gehabt. Aber da sagt Gott, du hast das Universum, die Welt und die Erde im Universum in Nichts aufgehängt. So lernt man Gott kennen, durch Meditation, durch Versenkung. Indem ich einfach in Gott versinke und gar nichts mache. Wenn du zu Jesus kommen willst, musst du runterkommen von der ganzen Religion, von diesem ganzen Stress, von dem religiösen Stress, von der ganzen Anstrengung. Ich will Gott verstehen. Du begreifst Gott nicht durch Verstehen, sondern du begreifst Gott durch Unverständnis. Halleluja. Gott ist ein verborgener Gott. Gott ist, weißt du, wenn du anfängst mit Gott zu leben, ich muss euch ehrlich sagen, je mehr ich mit Gott lebe, desto weniger weiß ich von Gott. Desto mehr Fragen habe ich über Gott. Und ich habe aufgehört, über Gott nachzudenken. Ich habe gesagt, Gott, du bist mir zu groß, so unfassbar, unverständlich, unbegreiflich. Und das ist für mich Gott. Ja, und dann einfach vertraue, dass er da ist, dass er existiert. Und alles andere, was ich so ausarbeite und entwickle, ist für mich alles nur Stroh. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das ist meine Philosophie. Du kannst denken, was du willst. Wie erfahre ich Jesus? Durch große Prüfungen, durch Hindernisse, durch Schwierigkeiten, durch Unmöglichkeiten. Wenn ich da stehe und sage, oh Gott, wie soll das passieren? Und dann höre ich eine Stimme vom Himmel und die sagt, bei Menschen ist alles unmöglich, aber bei mir ist alles möglich. Halleluja. Wie soll das passieren? Wie erlebe ich Jesus? Und ich muss euch ehrlich sagen, noch ein paar Sachen. Ich werde einige Sachen heute sagen, wie man Jesus erlebt. Die Versager erleben Jesus. Die nichts mehr können, die nichts mehr haben, die nichts mehr sind, die erleben Jesus. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Und du musst dich nicht gar nicht schöner machen, angenehmer machen. Ja, komm zu ihm so, wie du bist. Und du kannst Jesus erleben als Sünder, ja, als Versager, als eine Niete. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich angenommen hat. Ich war nicht perfekt. Und ich will auch gar nicht perfekt sein. Wir dürfen zu unserem Heiland kommen mit unseren Schlechtigkeiten. Ich muss kein Heiliger werden. Und wir werden, solange wir leben, Brüder und Schwestern, erschreckt nicht, was ich sage, solange wir leben, wir werden immer noch Sünder bleiben. Wir werden mangeln seines Ruhmes, steht in der Bibel. Alle miteinander, auch der Apostel Paulus, auch der Petrus und auch der Johannes, auch die Apostel. Aber sie sahen seine Herrlichkeit. Und so ist, wie wir Jesus erleben. Wir sehen ihn und wir schauen von uns weg. Da verblasse ich ganz. Da werde ich angenehm, Gott angenehm. Wir dürfen zu Jesus kommen, selbst wenn wir noch so wertlos sind und uns so wertlos vorkommen. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Halleluja. Lob und Dank. Je wertloser wir uns vorkommen, werden wir umso wertvoller in den Augen Gottes. Hör mir zu. Weißt du, wie Diamanten entstehen? Ich weiß es, die meisten wissen es nicht. Die denken, die kommen aus Südafrika irgendwo, aus dem Bergwerk. Nein, Diamanten waren vorher Torf. Ja, die waren fauliges Holz. Aber durch den Druck der Atmosphäre sind sie zu Diamanten geworden. Und genauso durch die Probleme, durch den Druck, durch die Umstände werden wir zu Diamanten, zu Perlen in den Augen Gottes, zu Edelsteinen. Wie erlebe ich Jesus? Wie erfahre ich Gott? Der Heilige Geist macht uns wertvoll. Wertvoller als Diamanten, wertvoller als all das, was im Himmel überhaupt zählt. Lies mal Hebräer 11. Der erste Teil, durch den Glauben. Ja, aber die anderen haben auch durch den Glauben gelebt und nicht bekommen, die einen sind zersägt worden, wilden Tieren vorgeworfen und aufgefressen worden. Ja, du musst nichts leisten. Wenn du zum Heiland kommen willst, und das ist meine Botschaft, wie erlebe ich Jesus, du musst nichts leisten, nichts beweisen. Er ist derjenige, der uns göttliche, geistliche Stabilität und Festigkeit gibt. Ja, durch Leiden, die man durchstehen muss. Er steht uns zur Seite. Er sagt, da musst du durch. Wie oft habe ich Gott gebeten, lieber Gott, verschone mich vor dem und dem und dem. Und ich wurde gerade mit den Dingen konfrontiert, die ich verschont werden wollte. Da hat er mich richtig reinplumpsen lassen in das Loch. Ja. Durch solche Leiden müssen wir durchstehen und durchgehen, wie dort in Hebräer 11 beschrieben werden. Im Feuerofen geworfen werden, in das und das und das. Verstehst? Hinterher kannst du lachen und spotten und lästern und zynisch sein, aber vorher, da zitterst du und bebst, lieber Gott, verschone mich vor dem Feuerofen, vor der Löwengrube. Aber da musst du hin. damit du wirklich durch den Glauben etwas erlebst, durch den Herrn was erlebst, durch die Herrlichkeit Gottes erlebst. Bald geht die Welt vor die Hunde, meine Lieben. Bald stehen wir am Rand des Abgrunds in der Endzeitkatastrophe. Bald, und ich sage nicht zu viel, warte noch ein paar Jährchen noch ab. Weißt du, du musst gar nicht mehr viele Jahre warten, keine 10 Jahre, keine Dekade. Da gibt es wieder einen Börsenkrach. Am besten, du hebst dein ganzes Geld vom Konto runter und legst unter dem Bettkissen, Kopfkissen. Da hast du mehr davon. Oder verschenkst. Ja, bald wird es einen Börsenkrach geben. Das, was vorher war, war nur Kindergarten. Die Geschäftsleute werden weinen, heißt es in der Bibel. Da wird alles in einer Stunde verloren sein. Die Computer werden zusammenbrechen. Und die Leute werden sich wundern, wenn plötzlich die Türen, automatische Türen nicht mehr aufgehen, die Rolltreppe nicht mehr funktioniert. Das wird ein Skandal sein. Ja, dass alles zusammenbricht, die ganze Wirtschaft, die ganze Technik, die ganze Kommunikation. Da kannst du die ganzen Smartphones im Mülleimer schwerfen. Die werden nicht mehr funktionieren, deine Handys. Wie erleben wir Jesus? Und Jesus sagt seinen Jüngern voraus, das alles wird passieren. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben von diesem Tempel. Von deinem Glauben, von deinen Hoffnungen, da wird alles in Trümmer gehen, in alle Liebe. Ich sage dir voraus, mach dich bereit. Nicht, dass du sagst, mir hat keiner gesagt, Pastor Matthäus hat es gesagt. Und er predigt, höre Gottes Wort. Mach mit deinem Leben heute etwas Sinnvolles. Fahr zum Nordkap von mir aus. Oder zum Südpol. Ja, egal. Und genieß dein Leben. Fang an, dein Leben zu genießen. Gebrauche das, was du hast und was du kannst. Beim Beten für eine Schwester zeigte mir Gott. Und weißt du, wenn Gott manchmal etwas zeigt, das ist manchmal unangenehm. Ich bete für eine Schwester, die war noch gesund und fit. Die meisten kennen diese Schwester. Die kam auch zu uns in der Gemeinde. Die kann jetzt nicht mehr in unsere Gemeinde kommen, weil sie nicht mehr laufen kann. Zeig Gott beim Beten. Schwester, Gott zeigt mir, du sollst auf einem Bein stehen lernen. Auf einem Bein stehen. Die sagt, Bruder, mal tu das, was empfängst du von mir? Ich habe gesagt, Schwester, Gott zeigt mir, du sollst auf einem Bein stehen lernen. Und üben, auf einem Bein zu stehen. Das nächste Mal auf dem anderen Bein. Die sagen, das ist Blödsinn und heute kann sie nicht mal die Treppen steigen mehr. Sie würde gerne zu uns kommen, hätte sie damals nur ein bisschen mehr Übung gemacht, ein bisschen Gymnastik gemacht, die würde heute noch laufen können. Aber der Heilige Geist hat damals zu ihr gesagt, lerne auf einem Bein zu stehen. Ja? Gott zeigt uns praktische Dinge, wie erlebe ich Jesus? Nicht nur geistliche Dinge, vom Himmel, von den Wolken, oh, von den Sternen und was weiß ich. Nein, Gott zeigt dir praktische Dinge. Lerne auf einem Bein zu stehen. So etwas Blödes habe ich noch nie vom Herrn bekommen, aber ich kriege solche Sachen, wenn ich bete. Und deshalb bete ich manchmal für manche Leute gar nicht. Ich weiß ganz genau, die tun sowieso nicht. Der hat mich ausgelacht, der hat überall erzählt, nachher ist rumgegangen, hat erzählt, Pastor Matthäus hat gesagt, ich soll auf einem Bein stehen, üben. Viele nehmen Gott gar nicht ernst. Sie glauben, das Leben geht genauso weiter wie bisher. Nimm das Leben ernst. In aller Liebe. Täusch dich nicht. Viele erleben ja Jesus gar nicht richtig, weil sie nicht glauben. Die wollen nur Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn und so weiter. Aber lerne auf einem Bein zu stehen. Und die sind mir so groß geworden. Lerne auf einem Bein zu stehen. Vielleicht ist ja auch jemand, der jetzt gerade die Predigt im Internet hört oder sonst wo hört. Verstehst? Lerne praktische Dinge, körperliche Übung. Auch wenn es in der Bibel drin steht, eine körperliche, leibliche Übung ist wenig Nütze. Aber du willst Jesus erleben. Der Herr kann dir nur helfen, wenn du dir selber hilfst. Wenn du selber was tust. Wenn du deinen Verstand gebrauchst und deine Logik. Viele Herr wollen Jesus erleben, aber die sind keine Realisten. Die glauben nicht, dass man älter wird, dass man gebrechlicher wird, dass wir ja bestimmte Dinge tun müssen, damit wir fit bleiben. Auf einem Bein stehen. Was die mir erzählt hat nachher, ich bin doch kein Storch. Und sich lustig gemacht. Was soll sie machen? Missvollkommen, kommen egal. Jetzt kann sie nicht mal die Treppe mehr runterkommen. Paulus, als er sich bekehrte, wollte gleich die ganze Welt evangelisieren. Hör doch auf, ein frommer Utopist zu sein. Die Jünger in Damaskus waren Realisten. In Apostelgeschichte 9, Vers 25 lese ich, die haben den lieben Bruder dann über Korb, Nacht und Nebel runtergelassen und gesagt, geh nach Hause mal, bewähre dich mal zu Hause. Bewähre dich zu Hause. Wie erlebe ich Jesus? Ich erfahre Jesus zu Hause, am Alltag, in meinem Beruf, beim Papa und Mama. Und eines der großen Gebote ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Und die Geschwister in Damaskus haben gesagt, Bruder, bewähre dich zu Hause mal. Geh nach Hause. Dort erlebst du mich. 18 Jahre seines Lebens verbrachte Jesus in Nazareth. Beim Sägen und Hobeln und Hämmern und Hacken und was weiß ich noch, was er dort gemacht hat. Es gibt so wenige christliche Realisten. Die meisten sind überspannt. Aber ja, ich war sogar selbst so. Bis Gott mich auf den Boden der Realitäten runterholte und dann gesagt, na, Herr, ich danke dir. Ich danke dir. Und er hat mir geholfen durch einen weltlichen Spruch, keinen Bibelspruch. Weißt du, Gott gebraucht auch weltliche Sprüche, die gar nicht so christlich sind. Sogar so aus der Märchenwelt und wie auch immer. Und dann habe ich einen Spruch bekommen vom Herrn beim Beten. So wie bei dieser Frau auf einem Fuß stehen, auf einem Bein stehen. Es wird nicht so heiß gekocht wie gegessen. Verstehst? Blöder Spruch. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Und ich habe darüber nachgedacht, meditiert. Fast über eine Woche habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet dieser Spruch? Und mit diesem Spruch hat Gott mich runtergeholt auf den Tatsachen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es in der Bibel gekocht wurde. Es wird nicht so heiß gegessen, wie der Pastor predigt. Komm runter. Wie erlebe ich Jesus? Und wir werden Realisten, indem wir das begreifen, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht. Jetzt bin ich unten wieder. Jetzt bin ich auf dem Boden der Tatsachen wieder. Jesus erlöst uns von unrealistischen Vorstellungen, Erwartungen und unrealistischen Zielen, dass wir vorstellen, dass wir nach den Sternen greifen. Und diese Dinge rauben uns den Frieden und die Freude, wenn wir denken, das erreiche ich nicht. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Nimm diesen Gedanken mit aus der Predigt. Auch das kann Gottes Wort sein. Auch wenn es zuerst mal ein Menschenwort ist. Die meisten stellen sich ja vor, der perfekte Tag. Ja, da ist alles wie gebuttert, wie geschmiert. Ich werde nie vergessen, in dem Gemeindezentrum in der Nazareth-Kirchstraße kommt eine Frau auf mich zu, begrüßt mich und ich freue mich, dass sie da ist. Und dann sagt sie, sind Sie eine vollkommene Gemeinde? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Und wir werden keine vollkommene Gemeinde. Es gibt keine vollkommene Gemeinde, keine perfekte Gemeinde. Und er hat gesagt, wenn Sie kommen, wenn ich da bin, wir sind schon unvollkommen. Wir sind alle unvollkommen. Bei uns mangelt so viel. Aber die suchen, es gibt so viele Christen, Scheinheilige, die suchen die vollkommene Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Du kannst alle Gemeinden durchgehen, von der katholischen Kirche bis zu irgendeiner Sekte. Die sind alle unvollkommen. Der Teufel weiß, wer uns die Freude nehmen kann. Wie erlebe ich Jesus, ist meine Frage. Schraub zurück die ganzen unrealistischen Erfahrungen und Erwartungen, die werden sich nie und nimmer erfüllen. Wie oft wollte ich euch versammeln, hat Jesus über die Juden gesagt, und ihr habt es nicht gewollt. Selbst Jesus hat es nicht fertig gebracht. Und wenn ich die Offenbarung lese, sogar der Heilige Geist hat es nicht mal fertig gebracht. In den Sendschreiben, gerade der ersten Gemeinde dort in Ephesus, und du, ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässest. Ja, wo ist die ganze fromme Religion? Wie erlebe ich Jesus? In den Unvollkommenheiten. Auf dem Misthaufen. Dort erlebe ich Jesus. Halleluja. Dort entdecke ich ihn. Wir entdecken Jesus ja, in Dingen, die zufällig passieren. Es begab sich. Was wir gar nicht geplant haben, was wir gar nicht gesucht haben, auf die wir am liebsten verzichtet hätten. Wir entdecken Jesus durch Dinge, die uns gerade Probleme machen, die uns sogar unangenehm sind ja, und negativ erscheinen. Soll da der Herr denn sein? Wie oft habe ich schon mit meinem Gott gehadert? Ich habe gedacht, lieber Gott, und das soll so mittendrin gewesen sein. Und der Herr sagt, ja, ich war mittendrin in der Geschichte, in der Angelegenheiten, in dem ganzen Fiasko, in dem ganzen Durcheinander. Du erlebst Jesus durch enttäuschende Erfahrungen, durch frustrierende Dinge, durch unbefriedigende Ereignisse. Gott, soll das wirklich alles sein? Ja? Durch Situationen, wo er dich durchführt und dich dort bewahrt und dass du es überlebst. Das ist noch schon ein Wunder, dass du überhaupt überlebst. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Wie viele finstere Täler mussten wir durchwandern in den Jahren unseres Lebens? Ja, Gott ist in den schwierigen Erlebnissen, Erfahrungen und dort gibt uns seinen Frieden. Mittendrin im Orkan, im Auge des Orkans bin ich glücklich und sage, oh Gott, um mir, da tobt dieser Sturm, aber ich merke gar nichts davon. Ja, so ist es, wenn du mit Jesus gehst. Wie erlebe ich Jesus? Ja, dort, wo du denkst, ich bin enttäuscht von Menschen, von Gott und von allen Geistern verlassen, durch die Umstände, die ich gar nicht kapieren kann und will. Und Gott ist mittendrin und ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ja, Halleluja. Du erlebst Jesus durch seine Führungen, wie er dich da stärkt, wie er dich dir beisteht, wie er dir hilft. Ja, wie er dich da von Knechtschaft befreit, von Menschenabhängigkeit befreit. Plötzlich sagst du, die können mir an den Buckel runterrutschen oder mir hinten am Hintern lecken. Verstehst du? Dann gehst du einfach weiter. Und das habe ich erlebt in meinem Leben, wie Gott uns hilft. Ich werde enttäuscht, damit ich von Menschen befreit werde, damit ich mich nicht an Menschen klammere, von Menschen nichts erwarte. Alles, Herr, bist du. Ja, du erlebst Jesus, wie er dich segnet, dich vervollständigt, dich manchmal in Dingen bestätigt, wo du glaubst, das habe ich gar nicht verdient, bin ich gar nicht wert. Und dann folgen Zeichen und Wunder in deinem Leben. Du bist überrascht, wie Gott dich dadurch gebracht hat. Erlebe, wie Jesus dir Siege gibt. Mittendrin in deinen Niederlagen, plötzlich stehst du auf und sagst, was ist da gewesen? Der Herr war da. Er gibt dir Kraft über dein Vermögen hinaus, über deine Fähigkeit hinaus. Erlebe den Herrn auf Schritt und Tritt. Fang an zu wandeln, nicht zu suchen, ich möchte heilig sein, ich möchte fromm sein. Deine Heiligung ist das, was du erlebst, wie er dich, ja, diese ganzen Schlacken von deinem Leben abklopft, wie er dich da perfekter macht. Erlebe die Erfüllung der Worte Gottes in deinem Leben. Habe ich das nicht gesagt? Satan begehrt euch wie man Weizen siebt. Du erlebst Gott, indem du gesiebt wirst. Bruder, mal tu das, predigt doch was anderes. So denkst du vielleicht, aber ich muss euch diese Wahrheit sagen. Wir werden gesiebt, wie wir manchmal geschüttelt werden. Du glaubst es gar nicht, ich kann gar nicht fassen, das kann ich gar nicht erzählen. Vielleicht kann ich noch bis am Schluss noch was erwähnen. Ich habe geheult, als ich diese Predigt fertig gemacht habe, heute Abend. Ich habe gedacht, Gott, so bist du. Jesus will sich in unserem Leben verwirklichen, sich umsetzen, anders als wir denken. Da kommt ein Krankheitsfall. Plötzlich, ja, musst du zum Friedhof gehen oder irgendwelche Dinge. Wir erfahren Gott praktisch. Jesus wird praktisch erlebt im Alltag. Da kommt der Trauerzug vorbei. Und wir haben ein paar Auferweckungen, Totenauferweckungen im Leben Jesu. Der Jüngling von Nain, der Töchterlein da, des Jairus, dann der stinkende Lazarus da. Verstehst du? Wir erleben, wie Jesus mittendrin in all unseren Gestank begegnet und sagen, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, aber leider warst du nicht hier. Du hast dich rumgetrieben irgendwo. Soll ich euch was sagen? Wie sollen wir ein Garten Gottes werden, bunt und schön und riechend und so weiter, aber oft sieht es ganz anders als das Paradiesgärtlein Gottes in unserem Leben. Wir sind so weit entfernt von diesem Paradiesgärtlein. Ein Leben mit Jesus ist interessant, auch wenn es langweilig ist. Puh, ich sitze schon hier, ich war auf den Golanhöhen in Israel, da in Syrien, und dann begegne ich da ein paar UNO-Soldaten aus Österreich und frage, wie sieht es hier alles aus? Ja, wir sind schon ein halbes Jahr hier, da ist kein Schuss gefallen. Ein paar Meter unten im Tal, da brennt ein Omnibus, da ist die Katastrophe los, verstehst du? Bei uns ist kein Schuss gefallen. So sitzt du vielleicht auch schon ein halbes Jahr in deinem Leben und sagst, bei mir ist gar nichts passiert. Das ist bloß nicht gemerkt. Und sei froh, dass du nicht gemerkt hast. Auch das ist eine Erfahrung wert, dass du nichts gemerkt hast. Und ich danke Gott für manche Situationen, die ich gar nicht gemerkt habe, wie schlimm das alles ist, was da unten alles passiert im Tal, dass ich gar nicht unten bin. Manchmal sieht unser Leben langweilig aus. Auch das ist eine Gnade Gottes. Wie erlebe ich den Herrn? Wie erlebe ich Jesus? In der Langeweile. Wer mit Jesus lebt, auf der anderen Seite wieder, da ist immer was los. Aber ich merke das gar nicht. So langweilig. Lieber Gott, hilf mir. Weißt du, ein Musiker, ein Künstler, der nimmt seine Violine, seine Geige in die Hand. Und so ist auch der Herr. Er nimmt uns in die Hand und dann stimmt er zuerst mal die Saiten. Und dann, nachdem er die Saiten gestimmt hat, dann legt er los. Ich denke nur an Paganini, diesen großen Künstler, der mit dem Teufel angeblich im Bund war. Weiß ich nicht, warum man das ihm so nachsagt. Aber auf jeden Fall, das einfach mal gemerkt, irgendwo was gelernt. Er hat wirklich gut gespielt, der Paganini. Und dann spielt er so in verschiedene Cafés, damit er ein bisschen Geld bekommt. Und dann kommt so ein Geschäftsmann und sagt, hier hast du ein paar Gulden, wenn du mit diesem Gepiepse aufhörst. Und dann hat er gesagt, was, meine Musik ist ein Gepiepse? Ja, und so arbeitet Gott manchmal. Und dieser Paganini ist dann weitergegangen, hat geübt, 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 geübt. Und dann ist er auf einem Konzert und dann passiert Folgendes. Dann reißt eine Seite nach der anderen, wie der Teufel es einfach will. Und spielt nur noch auf der einen Seite. Und die Leute applaudieren, sind begeistert, dass er auf einer Seite weitergespielt hat. Und das, meine Lieben, das ist auch der liebe Gott. Er spielt auf eine einzige Seite, auch auf deinem Leben. Da ist die Seite gerissen, und die Seite gerissen, und die Seite gerissen. Und am Schluss also nur noch die eine Seite. Und das ist der große Künstler, der Herr. Du denkst, der Teufel ist bei mir. Los, verstehst du? Klappt gar nichts, verstehst du? Aber nein. Der Meister. Und das hat er am liebsten dann nachher später getan, diese Paganini. Auf all den Konzerten hat er einfach seine Seite reißen lassen, eine nach der anderen. Und am Schluss spielt er nur noch auf der einen hohen Seite. Und die Leute wollen zuerst das ganze Gepiepse gar nicht hören. Und vielleicht auch in deinem Leben ist das so, dass niemand dein Gepiepse hören will. Wie erlebe ich Jesus? Hör mir zu. Ich will dir sagen, durch Jesus sind wir in der Gegenwart des Herrn. Ja, in einer anderen Dimension erfahren die Gegenwart Gottes und durch dieses Gepiepse eine Seite nach der anderen reißt in meinem Leben und der Herr macht immer noch was draus. Das ist fantastisch. Wie erleben wir Jesus? Wir erleben Jesus in der Niedrigkeit, im Alltag, in den Lebenssituationen, in persönlichen Begegnungen mit Hinz und Kunz und Müller und Meier, nicht nur immer mit einem Pastor. Manche Leute möchten immer nur mit einem Pastor zu tun haben. Vergiss es. Ja, mit dem alten Weib da oder mit dem Opa und Oma. Gott begegnet uns mit Menschen aus dem Alltag, aus unserem Leben. Ja, und diese Dinge verändern unser Leben dann fundamental und gründlich und entscheidend. Du kannst niemand erklären, wie erlebt man Jesus. Eigentlich kann man die Erfahrungen Gottes nicht erklären. Die Erfahrung mit Jesus kannst du nicht erklären. Du kannst den Menschen beschreiben, ja, ich habe ihn angenommen, der Herr hat zu mir gesprochen, der Herr hat mich berührt, der Herr hat mich geheilt. Aber du kannst nicht genau sagen, wie das war. Unbegreiflich. Solche Jesus-Begegnungen sind heilige Momente, heilsame Momente, befreiende Momente, wie auch immer. Lebensverändernde Momente, wie ist der Herr erschienen? So wie Paulus, wie ist der Herr als eine unzeitige Begegnung erschienen? Plötzlich auf der Straße von Damaskus, dann lag ich da und dann lesen wir und hören wir, er konnte nicht genau sagen, oder die Leute, die bei ihm waren, konnten nicht sagen, ob sie was gesehen haben oder ob sie was gehört haben. Du kannst gar nicht mehr definieren, was da war. Aber die Auswirkungen siehst du. Wenn Jesus einem Menschen begegnet hat, ist er nicht mehr derselbe. Er ist verändert, geht nach Hause, so wie die Weisen aus dem Osten, wo sie zu Jesus kamen. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Plötzlich sind wir ja, nicht mehr da. Erlebe Jesus. Erlebe die Veränderung. Plötzlich eine Sekunde. Die Frau berührt Jesus, diese Blutflüssige, und wird geheilt. Und Jesus sagt, irgendjemand hat mich hier berührt. Irgendjemand muss es gewesen sein. Und die Frau muss sich dann melden. Ja, ich war's. Und dann plötzlich bist du irgendjemand, so wie der verlorene Sohn, kommst nach Hause. Du weißt gar nicht, was dir passiert. Plötzlich kriegt er einen Ring aufgesteckt, plötzlich kriegt er einen Mantel, plötzlich wird er am Tisch geladen mit dem Mastbraten von einem Mastkalb. Und dann ist plötzlich dieser Mensch ist kein Habenichts mehr, kein strammer Schlucker, kein Bettler mehr. Ja, stinkt nicht mehr nach einem Schweinestall. Wenn du Jesus begegnest, bist du plötzlich anders. Wie auch immer, lass mich das nur einfach sagen. Die Gnade, die Barmherzigkeit ist mir widerfahren. Mit Jesus sind wir plötzlich raus aus der Sackgasse, raus aus dem Teufelskreis. Plötzlich mein Leben ist so ausgefüllt. Wenn Leute sagen, ich habe Langeweile, ich habe keine Langeweile, ich hätte noch gerne noch viel mehr Zeit. Ja, ich habe noch so viel zu tun. Da reichen 100 Jahre nicht aus. Meine Seele ist erquickt. Ja, und plötzlich verstehen wir Dinge. Und je länger du mit dem Herrn Jesus gehst, desto mehr verstehst du, desto mehr begreifst du, desto mehr Licht hast du, desto mehr geht dir auf. Und plötzlich können wir wieder weitergehen. Und diese Emmaus-Jünger, die bei Jesus waren, die plötzlich gesehen haben, als ihre Augen geöffnet worden sind, die rannten so schnell, bevor der Sabbat begann, rannten sie nach Hause und erzählten, uns ist Jesus erschienen, uns ist Jesus erschienen, Halleluja. Und wieder hat ihr Leben Sinn und Inhalt. Wer Jesus begegnet, hat ein Schlüsselerlebnis und mit einem Schlag ist alles anders, ist ein veränderter Mensch, ist kuriert, geheilt, befreit, erlöst, gesegnet. Ich weiß gar nicht, kann ich noch weiter mich steigern? Ja, ich will es. Psalm 73, noch ganz schnell ein paar Gedanken. Vers 16, dass dieser Asaf, dieser Musiker, musische Menschen oder musikalisch begabte Menschen sind, ja, melancholisch. Und er sieht, wie das den Gottlosen so gut geht, wie sie alle so haben, wie alles so glatt ist, wie, verstehst du, und mir, ich, ja, ich leide Pein. Und da heißt es, ich mühte mich ab, und alles zu verstehen, aber erschien alles unmöglich. Psalm 73, Vers 16. Doch dann kam ich in sein Heiligtum, dann begegnete ich dem Herrn, würde ich heute sagen. Plötzlich bin ich vor dem lebendigen Gott und dann sehe ich plötzlich die ganzen Seifenblasen, was die da hatten, platzen, da ist alles nichts mehr. Da erkannte ich, wie es mit dem Gottlosen ausgeht. Schau doch an, wenn gottlose Menschen sterben. Ich habe gottesfürchtige Menschen gesehen, wie sie sterben, und ich habe erlebt, wie gottlose Menschen sterben. Und es ist ein himmelhoher Unterschied. Himmelhoher Unterschied, wie gottlose Menschen sterben und wie gottesfürchtige Menschen. Die müssen nicht in der Kirche gewesen sein, aber gottesfürchtig gewesen sein. Und die sterben ganz anders. Und dann heißt es hier im Psalm, hier bei diesem Asaf, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Doch ganz plötzlich bei mir, Halleluja, geht ein Licht auf. Bei denen, die fürchten sich, und wir erwachen wie im Schock. Wie begegnet uns der Herr? Wenn du hier vor dem Thron der Ewigkeit stehst, Bruder, Schwester, dann begegnest du dem Gerechten, dem Gott, des Fürchtigen, dem Gesalbten, dem Gesegneten Gottes. Plötzlich siehst du, der Herr ist gut, der Herr ist gut, der Herr ist gut. Plötzlich preist du die Güte des Herrn und du kannst es gar nicht erklären. Mir geht es so auf jeden Fall. Ich kann es nicht erklären, vielleicht bist du schlauer als ich. Psalm 73, Vers 21, als ich verbittert war und innerlich zerrissen war, da hatte ich den Verstand verloren. Wie ein Stück Vieh bin ich mir vorgekommen. Gott, ich konnte von dir, ja, ich komme vor dir nicht mehr los. Du hast meine Hand ergriffen, du hältst mich, du leitest mich nach deinem Plan, du holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Plötzlich, das ist, wie begegne ich Jesus. Plötzlich erlebe ich deine Herrlichkeit, wie du mich aufnimmst. Es geht nach Hause, Halleluja. Wer einmal Gott begegnet ist, der ist von Gott harponiert, angeschlagen, programmiert auf Gott. Der hat wie einen Trojaner in sich, verstehst du? Ja, in der Computersprache spricht man da. Ja, der ist infiziert von Gott. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist die Situation, was einem passiert, wenn er wirklich Gott erlebt. Wenn Gott handelt, wenn er, ja, dann braucht man keine Jahrhunderte. In 5 Sekunden macht der Heilige Geist mehr als in 50 Jahren knochenharte Arbeit. In Sekundenschnelle, im Augenzwinkern passiert Großes. und du begegnest dem Herrn. Du hörst eine Predigt, vielleicht so wie diese hier heute, und du verinnerlichst die Worte: Ja, Herr, das wäre schön, wenn es wahr wäre. Ja, es ist schön. Und denkst darüber nach. Denn der Glaube kommt immer noch aus der Predigt. Deshalb machen wir unsere Aktion: Höre Gottes Wort. Wir geben viel Geld aus für die Werbung. Glaubt ihr das? Wir wollen, dass viele Menschen hören und viele Menschen darauf angesprochen werden: Höre des Herrn Wort. Höre des Herrn Wort. Und ich bin Gott dankbar, dass viele Menschen hören und sogar Leute sich bedanken. Ich kriege jeden Tag 12 und mehr Anfragen, also die möchten meine Freunde werden, verstehst du, auf meiner Facebook-Seite. In aller Liebe, verstehst du, ich suche die Leute nicht, aber die Leute sind angesprochen, durch was auch immer. Und die fangen an, selbst nach Gott zu fragen. Und was ist die Wahrheit? Und die merken selbst, es ist keine Märchen, was wir hier erzählen. Die probieren selbst. Das ist nämlich das Geheimnis des Glaubens. Man muss selber ausprobieren und inne werden, ob es von Gott ist oder von Pastor Matthäus oder von sonst irgendjemand. Prüfe selbst, ob es stimmt, ob es den Tatsachen entspricht, was ich hier sage. Ich muss selber prüfen. Und ich habe selber für mich persönlich geprüft. Ich glaube nicht, was die Leute mir erzählen. Ich glaube nicht, was die Kirche mir erzählt. Ich glaube nicht einmal, was die Bibel mir erzählt. Hör mal zu. Ich glaube nur, was der Heilige Geist meinem Herzen sagt. In aller Liebe. Ja, und dann bin ich so oft außer mir. Und dann lese ich in der Bibel, Mensch, das steht ja auch in der Bibel noch. Das bestätigt mich nur. Die Bibel ist nur Logos, eine Bestätigung für mich. Alles andere, ich lebe vom Rema. Der Glaube kommt aus dem Rema, aus der Predigt des Evangeliums. Wie erlebe ich Jesus noch ganz schnell? Muss noch fertig werden noch heute. Ich erlebe Gott durch das Bodenpersonal Gottes. Mir hat neulich jemand gesagt, ja, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Gewiss, du bist vielleicht von den katholischen Priestern enttäuscht. 30% der katholischen Priester sind schwul, in aller Liebe. Verstehst? Und da gibt es die ganzen Skandale in der evangelischen und der katholischen Kirche sind, was, ja, Missbrauchsskandale, sehr schrecklich. Ich glaube an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Aber der Glaube kommt gerade durch das Bodenpersonal. Kein Flugzeug kann fliegen, abheben oder landen ohne dem Bodenpersonal. Jesus wird abgelehnt. Er ist nicht mehr da. Ja, an dem glaube ich noch, der ist im Himmel. Ja, vom Himmel regiert und vom Himmel hoch, da komme ich her. So singen wir. Aber ich glaube nicht an seine Kirche, an seine Gemeinde. Du musst nicht an der Kirche und an der Gemeinde glauben. Glaub nur an seinen Bodenpersonal, an Diener Gottes, die von Gott Gesandte, die das Evangelium verkündigen. Die sind Gottes Stellvertreter hier, nicht der Papst. Die Diener Gottes. Ja, und Jesus sagt, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Manchmal gibt es nicht mal 2 oder 3 mehr. Da ist höchstens nur einer da. Ja, 2 und 3 gibt es fast nicht mehr. Und du musst froh sein, wenn irgendwo jemand da ist, der dir das Wort Gottes predigt. Höre des Herrn Wort. Du begegnest Jesus auf Erden über sein Bodenpersonal, über Aposteln, die von Gott gesandt sind, nicht die sich als Apostel einbilden. Und ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ich war hier in einer Predigertreffen, Pastorentreffen, und dann hat er gesagt, wir sind jetzt Aposteln, der ist ein Evangelist, der ist ein Lehrer, der ist das, der ist das, der ist das. Die haben die Ämter da verteilt. Du, mir ist Schnuppe, ob ich Apostel bin oder Prophet bin oder Evangelist bin. Ich möchte ein Diener Gottes sein. Einfach Gottes Werk tun. Und die sind rar, die wahren Diener Gottes sind rar. Die viele bilden sich im charismatischen Raum. Da ganz viele bilden sich ein, der fünffältige Dienst. Ich bin ein Apostel. In der Bibel lesen wir, sie predigen das Evangelium und der Herr bestätigt das Wort. Viele Leute wollen nur große Maxen sein da, verstehst du, große Herren sein, aber sind weit von Jesus entfernt. Die meisten scheitern nicht an Gott, die meisten scheitern an dem Bodenpersonal Gottes. An den Aposteln, Lehrer, Propheten, Evangelisten, Hirten, Gemeindeleitern und was weiß ich auch alles. Wenn Jesus einem Menschen begegnet, dann ist der Mensch von allen menschlichen Vorstellungen befreit, erlöst. Er sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind, wie es kommt, vollkommen Schnuppe, mit Schuhen oder ohne Schuhen, mit Klamotten oder ohne Klamotten, hauptsächlich wenn Jesus begegnet. Schau an die Begegnungen Jesu, wo die Menschen ihm begegnet sind. Ja, die sind plötzlich ganz normal wieder auf der Erde. Irgendjemand hat mich berührt. Und die wollten nicht den Petrus berühren und den Philippus berühren, nein, die wollten Jesus berühren. Weißt du, das ist das nämlich, was die Menschen wollen. Die wollen nicht den Pastor Matthäus berühren, die wollen Jesus berühren. Und wenn Jesus dich berührt, bist du geheilt und bist gesegnet und bist ein anderer Mensch. Jesus war so wie du und ich. Ein Zimmermann war er. Ein ganz praktischer Mensch. Er war ein Praktiker. Er hat unter den Menschen gelebt und den Menschen gedient. Er war mitten im Leben. Und von dort aus hat er sein Leben und sein Wirken gestaltet. Und ich rede hier als ein Bruder von Jesus. Was soll ich dir sagen? Du wirst jetzt erschrecken, was ich sage. Ich bin doppelt so alt, wie Jesus damals war. Er ist nur 35 Jahre alt geworden. Ich habe mehr von der Welt gesehen, als Jesus damals von der Welt sah. Er war nur in Palästina, in diesem kleinen Zirkel dort. Ich habe mehr von der Welt gesehen. Ja, ich bin bald um die ganze Welt rumgereist. Ja, und was will ich damit sagen? Es geht nicht darum, wie viel man gesehen hat, wie viel man erlebt hat, sondern konnte Gott durch einen Menschen wirken? Und ich diene Gott schon 50 Jahre. Jesus hat nur 3 Jahre dem Vater gedient. Ich habe schon sehr früh angefangen, Jesus zu dienen. Ich habe schon zu mehr Menschen gesprochen, in aller Liebe, als Jesus je in seinem Leben gesprochen hat. Ein paar tausend, was da waren. Ich habe schon in meinem Gottesdienst 13.000 Leute auch gehabt. Und das nicht nur einmal, sondern eine ganze Woche lang. Und er ist trotzdem mein Herr. Halleluja. Wie erlebe ich Jesus? Das ist meine große Frage, großes Argument und großes Thema. Jesus hat uns Menschen gesagt, und das hat er zu mir auch mal gesprochen, und ihr werdet Größeres tun, als ich es getan habe. Steht in der Bibel, kannst nachlesen, ob du glaubst oder nicht. Und ich kann jederzeit beweisen, dass das in meinem Leben der Fall war. Und ich bin genauso erniedrigt worden, wie Jesus erniedrigt wurde. Ich bin genauso verachtet und verspottet worden, wie Jesus verspottet wurde. Damals, für ein paar Augenblicke nur. Ich bin mit Eiern und Tomaten beworfen worden und sogar mit einer Torte ins Gesicht bei einer Freiversammlung. Ja, ich habe das alles erlebt, was Jesus auch erlebt hat. Bin bespuckt worden, wie er. Soll was Besonderes sein? In den Dienst, in den letzten 50 Jahren, wo ich Gott diene, mir ging es nicht besser wie Jesus. Überhaupt keinen Tag, keinen Augenblick. Noch viel schlimmer wie Jesus. Ich habe das überlebt, so wie Jesus damals überlebt hat. Ich bin ehrlich. Manchmal habe ich geweint. Manchmal bin ich so weit gewesen, dass ich gar keine Tränen mehr gehabt habe. Ja, und ich bin trotzdem bei Jesus geblieben. Halleluja. Trotzdem habe meinen Herrn nicht verleugnet. Auch wenn es unheimlich schwer war. Und mich hat eine Geschichte, als ich ganz tief unten am Boden war, am Ende meines Glaubens, ich konnte nicht mehr beten, konnte gar nichts mehr. Als ich dort unten lag, lese ich eine Geschichte vor aus dem Warschauer Ghetto, wie ein Rabbiner sagt, oder erzählt diese Geschichte, er erzählt diese Geschichte, es ist nicht seine Geschichte so gewesen, aber er erzählt es. Er sagt, als Rabbiner, dieser Rabbiner, der ist geflohen, wollte weglaufen, wollte sich in Sicherheit bringen, war in einem Boot und da kam ein Sturm und seine 5 Töchter sind alle ertrunken, aus dem Boot gefallen, seine Frau ist ertrunken und er schellt an einer einsamen Insel. Und dann ist er auf dieser einsamen Insel, ja, und dann sagte Gott, wo bist du? Ich habe alles verloren, was ich hatte. Und dann sagte etwas, und das war mein Gebet, damals dieses Gebet, genau wortwörtlich habe ich dieses Gebet gebetet, da hat dieser Rabbiner gesagt, Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde dir nicht absagen, ich werde dich weiterlieben, ich werde dir weiter vertrauen. Und ich muss sagen, die Situation 2001 im Mai, als meine Frau die Gehirntumoroperation hatte, und die Operation, es war keine leichte, der dauerte 11 Stunden hier in Virchow. So, die Nähte, verstehst du, als ich dann am nächsten Tag meine Frau sehe, keine Haare auf dem Kopf, nur die Nähte der Schädeldecke, dass die Schädeldecke wieder draufgesetzt wurde. Und dann ging ich nach Hause, habe geweint. Und ich habe gesagt, lieber Gott, du kannst mich totschlagen, ich werde weiter predigen. Ich werde weiter dir dienen. Ich werde weiter deinen Namen verkündigen. Ich höre nicht auf. Du kannst mich totschlagen. Und wisst ihr was? Seit 2001 bis heute predige ich 4-mal in der Woche. Diene Gott, baue seine Gemeinde. Du kannst mich totschlagen. Wir erleben Jesus. Und Weißt du, ich bin so weit gekommen. Ja, wie erlebt man Gott? Ich diene dir weiter, lieber Gott. Auch wenn du mich kreuzigst. Auch wenn du mich in die Hölle wirfst. Auch wenn ich dich durch die Hölle durch muss. Wir erleben Jesus, dass er uns gnädig, barmherzig und gütig ist. Er trägt uns durch. Ich musste dann meine Frau dann vor 2 Jahren, es sind jetzt genau 2 Jahre her, zum Heiland gehen lassen müssen. Du kannst mich totschlagen, lieber Gott. Ja, der Weg Jesu war der Weg des Kreuzes. Damals was Schreckliches und ist heute auch noch was Schreckliches für jeden Einzelnen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir in deine Spuren treten dürfen, dass uns vieles im Leben nicht erspart bleibt. Aber ich muss dir eines sagen, Herr Jesus, du warst bis zu diesem Augenblick treu, auch treu zu mir, seit 2001, seitdem ja meine Frau diese schwere Gehirnoperation hatte, du hast uns durchgetragen und ich habe dir damals gesagt, Gott, du kannst mich totschlagen und ich warte auf diesen Augenblick, bis du mich totschlägst, aber du schlägst mich nicht tot. Du lässt mich zappeln, du lässt mich arbeiten, du lässt mich wirken und du segnest mich und du bestätigst mich und ich danke dir dafür und ich segne all die Menschen, die einfach entschieden und treu sind und sagen, Gott, wir lassen uns von dir nicht abwimmeln. Du kannst machen mit uns, was du willst. Wir bleiben dir treu, bis wir eines Tages bei dir sind, wie dieser Rabbiner dort auf dieser einsamen Insel. Gott, ich preise dich und ich segne alle meine Geschwister, die heute Abend dein Wort hören und dein Wort verstanden haben, die dich erleben möchten, Jesus. Steh ihnen zur Seite, stärk du sie, erquicke du ihre Seele, so wie du in deinem Wort verheißen hast. Du hast mich durchgetragen, all die Jahre, seit 2001 bis heute. Herr, du warst treu, barmherzig, gnädig und gütig. Amen. Preis Gott. Halleluja. Wie kommen die Tränen sogar?